Europa-Tor-Tour, der EM-Podcast mit Yannick Meyer und Moritz Knorr. In Zusammenarbeit mit 90plus.de auf meinsportpodcast.de.
In Windeseile nähern wir uns dem Finale der Gruppenphase. Der zweite Spieltag liegt hinter uns. Schön, dass ihr zur Europa-Tor-Tour, dem EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90plus eingeschaltet habt. Die Ereignisse des Samstages bespreche ich, Yannick Meyer, nun mit Viktor Catalina von 90plus. Grüß dich, Viktor.
Hallo Yannick.
Ja, wir gehen einmal die Ergebnisse des heutigen Tages durch. Und zwar ist da natürlich vor allem das Deutschlandspiel relevant. Um 18 Uhr bezwang die DFB-Elf Portugal mit 4:2 in einem beeindruckenden Spiel, über das wir natürlich gleich reden werden. Ansonsten in der Deutschlandgruppe zuvor schon trennten sich Ungarn und Frankreich überraschenderweise 1:1 unentschieden. Genauso wie am Abend Spanien und Polen. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein mit dem ersten Spiel. Ungarn gegen Frankreich 1:1. Warum taten sich denn die hochbegabten Franzosen so schwer in Ungarn?
Weil die Ungarn gegen Frankreich das gemacht haben, was Frankreich gegen Deutschland so gut gemacht hat. Extrem kompaktes Verteidigen, extrem leidenschaftliches Spiel und immer wenn sie es angeboten hat, Nadelstiche nach vorne setzen. Wie zum Beispiel kurz vor der Pause, als sie zu einem sehr, sehr günstigen Zeitpunkt das Tor gemacht haben.
Die Franzosen werden ja häufig gelobt für ihre Spielweise und auch von eigentlich so ziemlich allen Experten als Top-Favorit in diesem Turnier gehandelt. Aber man muss ja auch mal ganz ehrlich sortieren, bislang 2 Spiele, 180 Minuten gespielt, man hat erst ein Tor selber geschossen. Fehlt vorne drin irgendwie so ein bisschen der Punch bei den Franzosen bislang?
Der Punch fehlt nicht, also sie haben ja das Personal. Allerdings die Spielweise jetzt so anzulegen, dass du jetzt quasi nur verteidigst, weil man hat ja auch gesehen, in der zweiten Halbzeit haben sie sich extrem schwer getan und sind nur mit bis auf 2 Ausnahmen gefährlich geworden. Einmal Dembélé an den Pfosten und dann einmal der Ausgleich von Griezmann. Und beide Male haben sie irrsinnig viel Platz bekommen. Das heißt, aus dem Spiel heraus haben sie sich unglaublich schwer getan.
Ja, was natürlich auch ein großes Kompliment für die Ungarn, denke ich mal, ist, weil die Offensive vorne bei Frankreich kam ja irgendwie so gar nicht richtig zur Geltung. Und die Ungarn, die haben es wirklich richtig gut gemacht und sind vor allem durch eine kämpferisch starke Leistung aufgefallen. Liegt das vielleicht auch daran, dass 60.000 Ungarn die Mannschaft so angefeuert, angetrieben haben?
Es hat auf jeden Fall nicht geschadet. Ungarn war der große Außenseiter und wenn du gegen so einen übermächtigen Gegner wie Frankreich spielst, dann hilft das natürlich, wenn du ein ausverkauftes Haus hast.
Ja, und da muss man natürlich nochmal hervorheben, Adam Szoloy, der Bundesliga-Legionär, wurde ja relativ zügig ausgewechselt wegen der Hitze, die hat er wohl nicht vertragen, hatte dort auch Kreislaufprobleme. Aber ein anderer, ja fast sein Namensvetter, auch wenn er ein bisschen anders geschrieben wird, Roland Szoloy vom SC Freiburg, der ist ja wirklich positiv aufgetreten, ist wahnsinnig viel gerannt, hat Chancen kreiert, war am Tor beteiligt. Was sagst du zu seiner Leistung?
Ja, hat auf jeden Fall seine Stärken mit eingebracht. Er ist ein irrsinnig schneller Spieler, deshalb auch wichtig für das ungarische Spielsystem, weil er mit seiner Schnelligkeit immer wieder Chancen kreieren kann. Normalerweise war es ja so, dass sie nach dem Austausch von Szoboszlai, dass es da auf Szoboszlai und auf Szoboszlai ankam. Einer soll die Bälle festmachen, der andere soll dann mit Tempo aufs Tor ziehen. Jetzt, nachdem Adam Szoboszlai auch noch ausgefallen ist, kam es ja besonders auf ihn an und ich finde, er hat das sehr gut gemacht.
Absolut, also sehr gutes Spiel auf jeden Fall von Roland Szoboszlai am heutigen Tag. Und ja, dann, wenn man sich mal so die Ausgangslage anschaut, muss man ganz klar sagen, Frankreich holt einen Punkt, aber irgendwie ist es für die Franzosen trotzdem in Ordnung, dieses Ergebnis, so blöd es erstmal klingt, oder?
Ja, sie sind Tabellenführer, haben jetzt den Gruppensieg am letzten Spieltag gegen Portugal in der eigenen Hand, aber ich könnte mir schon denken, dass sie sich für dieses Spiel mehr vorgenommen haben.
Denke ich auch, ich denke schon, genau, dass man da das Spiel gewinnen wollte, was aber am Ende nicht gelang. Ja, und bei den Ungarn muss man sagen, ist eigentlich ein super Ergebnis und da wird man, denke ich mal, jetzt in München am Mittwoch auf den Dreier gehen, um so mit 4 Punkten wirklich sehr, sehr gute Chancen aus Weiterkommen zu haben, oder?
Ja, also für Ungarn ist der Punkt natürlich Gold wert. Deutschland hat ja heute Abend gewonnen und so haben sie das Schicksal noch in der eigenen Hand. Sie können 4 Punkte machen und damit wird es dann natürlich schwer auszuscheiden. Aber, was man auch sagen muss, sie haben, glaube ich, von allen Gruppendritten mit die schlechteste Tordifferenz. Durch das 1-1 hat sich ja nichts geändert. Sie sind weiterhin bei -3.
Ja, das nächste Spiel findet dann ja für die Ungarn am Mittwoch in Deutschland statt, in München. Ist das vielleicht ein großer Nachteil für die Ungarn, dass sie diesmal nicht bei sich zu Hause spielen dürfen?
Finde ich schon, weil diese 60.000, das hat nochmal die entscheidenden Prozent rausgekitzelt, vor allem in den letzten Minuten, jetzt nochmal voll drauf zu gehen mit allem, was sie haben, den Sieg zu verteidigen und dann halt am Ende den Punkt zu holen.
Im zweiten Spiel des Tages, natürlich für uns Deutsche besonders interessant, bezwang die DFB-Elf Portugal mit 4:2 und ich fand, dass das wirklich mal ein wirklich gutes Spiel von Deutschland war. War das vielleicht genau so eine Begegnung, auf die wir Deutsche auch schon so lange gewartet haben, damit man vielleicht auch wieder mit diesem Team so richtig sich mit freuen kann und sich mit diesem Team so richtig identifizieren kann?
Ja, auf jeden Fall. Man hat gemerkt, man hat von Beginn an gemerkt, dass sich Deutschland für das Spiel mehr vorgenommen hat. Das war alles viel zielstrebiger, viel direkter. Und falls ich nach dem Spiel gegen Frankreich schon kritisiert habe, sie haben ihr Glück diesmal erzwungen. Mit den beiden Eigentoren. Das 1:1, das war, finde ich, so ein bisschen eine Kopie vom Tor gegen Frankreich. Kimmich mit der ähnlichen Seitenverlagerung wie Pogba. Gosens gibt den Ball, genau wie Lucas Hernandez, direkt rein. Und wenn das Ding mit so viel Drive kommt, da bist du als Verteidiger eigentlich machtlos. Du musst den Ball eigentlich nur leicht touchieren und der Abschluss wird sofort zur Rakete. Da mache ich wiederum Dias und Rafael Guerreiro jetzt einen Vorwurf.
Genau, lass uns erstmal zu Beginn des Spiels anfangen. Da muss man ja ganz klar sagen, Deutschland kommt sehr gut ins Spiel rein, hat dann diese eine Ecke, die dann in einen Konter mündet, was dann natürlich Portugal auch super spielt. Diego Jota da mit dem schönen Ball und dann ist dort Cristiano Ronaldo in der Mitte, trifft zum 1:0 natürlich maximal unglücklich für Deutschland, weil man eigentlich gut im Spiel drinnen war. Aber da muss natürlich die Konterabsicherung auch eigentlich besser sein, oder?
Definitiv. Also das kann eigentlich auf dem Niveau nicht passieren, dass einem der Standard, der eigene Standard, so um die Ohren fliegt, wenn gleich man auch den Portugiesen da ein Lob machen muss. Das war fantastisch ausgespielt, vor allem der Pass rüber von Bernardo Silva auf Diogo Jota. Das war eigentlich das, was die Tür aufgemacht hat.
Aber umso besser danach natürlich die Reaktion von den Deutschen. Du hast es gerade schon erwähnt, es wurden dann direkt 2 Eigentore provoziert. Danach trafen auch noch Kai Havertz und Robin Gosens. Also wirklich eine sehr solide Leistung von Deutschland. Und dann hat man den Sack ja eigentlich auch wirklich zugemacht, weil man eben nicht aufgehört hat zu spielen, sondern weil man auch nach dem Gegentor, nach dem 1:0, was dann irgendwie aus dem Nichts kam, weitergespielt hat, nach vorne gespielt hat und das Ding dann eben gedreht hat. Was würdest du denn sagen, Viktor? Wen kann man herausheben bei der deutschen Mannschaft heute?
Viele, also auf jeden Fall Joshua Kimmich, Thomas Müller, die beide beim 2:1 nochmal nachgesetzt haben. Auch wenn der Ball schon einmal weg war, die haben nochmal nachgesetzt. Müller mit der Flanke und dann nochmal Kimmich, der den Ball in die Mitte gegeben hat. Aber natürlich auch Robin Gosens, der ein Riesenspiel gemacht hat. Der war vorne überall, hinten überall. Und hat sich dann neben den 2 Assists auch noch selbst mit dem Tor belohnt.
Meinst du, Robin Gosens hat das Potenzial, in diesem Jahr zum Fanliebling in Deutschland zu werden?
Wenn er so weitermacht, definitiv.
Denke ich auch. Also wirklich starke Leistungen und vor allem ist es auch sehr erfrischend, wenn man sich dann auch mal die Interviews so nach dem Spiel anhört. Und ja, ich würde sagen, durch das 4:2 heute gegen die Portugiesen hat Deutschland auch wirklich alle Karten, noch weiterzukommen vor dem letzten Spiel gegen Ungarn. Und besser hätte es eigentlich für die Löw-Schützlinge nicht kommen können, oder?
Definitiv. Also Deutschland hat das Schicksal gegen Ungarn in der eigenen Hand. Wenn Deutschland jetzt das letzte Spiel gegen Ungarn gewinnt und das Spiel zwischen Frankreich und Portugal unentschieden ausgeht, was jetzt nicht komplett unrealistisch ist, dann wird Deutschland auf einmal Gruppensieger. Und auf der anderen Seite steht Portugal mit dem Ergebnis unter Druck, ist auf Platz 3 gerutscht, braucht also die Punkte gegen Frankreich, um nicht auf den Zufall der Gruppendritten angewiesen zu sein.
Ja, Viktor, wenn du jetzt mal Jogi Löw, du hast jetzt mal die Ehre, du darfst mal Jogi Löw spielen. Und zwar stelle ich dir mal die Frage, jetzt hat Löw ja 2-mal in Folge nichts geändert am Team. Würdest du jetzt irgendwas machen an der Mannschaft oder sagst du, das passt so und man kann die auch so weiterhin spielen lassen?
Ich würde mir erstmal das Training angucken, weil Ungarn ist jetzt wieder so eine ähnliche Mannschaft von der Spielanlage her wie Frankreich. Extrem defensiv, extrem leidenschaftlich, wenngleich jetzt auch nicht mit, natürlich nicht mit demselben Punch nach vorne.
Ja, okay, also schauen wir mal, was sich Jogi Löw dort noch ausdenkt. Ja, also Deutschland gewinnt mit 4:2 gegen Portugal. Sehr gutes Spiel von der DFB-Elf, können wir, denke ich, mal festhalten. Das jetzt erstmal zu den ersten beiden Begegnungen. Gleich nach einer kurzen Pause schauen wir natürlich noch auf den Spieler des Tages und auf das letzte Spiel des Tages, nämlich auf Spanien gegen Polen. Aber erstmal gehen wir kurz in die Werbung rein.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Und da sind wir auch schon wieder zurück, frisch aus der Pause und kümmern uns jetzt noch um das dritte Spiel des Tages. Wir gehen nochmal in die Gruppe E. Dort hat Spanien gegen Polen gespielt. Am Ende trennen sich die beiden 1-1 in Sevilla. Victor, wer kann denn besser mit dem Punkt leben am Ende?
Definitiv die Polen. Von Spanien, finde ich, war das ein schwacher Auftritt. Es war ein ähnlicher Auftritt wie gegen Schweden. Wenige Ideen im Offensivspiel, viel um den Strafraum herum, viele Flanken, viel Statik, auch generell viel zu wenig Tempo. Und Polen, die haben das gemacht, was sie konnten. Verteidigen und Nadelstiche setzen. Was ihnen auch entgegenkam, ist, dass Paulo Sousa diesmal mit Karol Świderski einen zweiten Stürmer gebracht hat, sodass Lewandowski offensiv das Klavier nicht mehr allein tragen musste, wie noch gegen die Slowakei.
Die Kadernominierung bei den Spaniern wurde ja schon arg kritisiert. Es fehlen unter anderem Namen wie Sergio Ramos oder auch Marcos Asensio. Und auch heute in der Startelf habe ich zum Beispiel einen Thiago vermisst, der das Spiel sicherlich nochmal anders an sich reißen könnte. Siehst du das genauso oder widersprichst du mir da?
Da widerspreche ich dir überhaupt nicht. Die Kaderzusammenstellung von Luis Enrique wurde ja schon im Vorfeld stark kritisiert und die Kritik wird jetzt nicht leiser werden. Sergio Ramos ist zum Beispiel einer, der solche Spiele mit seiner Erfahrung, mit seiner Torgefahr auch nochmal ziehen kann. Das hat er bei Real Madrid schon oft genug bewiesen. Asensio hat Joker-Qualitäten, wenn man sich die Champions League anguckt. Gegen Atalanta hat er getroffen, gegen Liverpool hat er getroffen. Also die hätten definitiv noch helfen können.
Ja, ich denke auch, es fehlen irgendwie Spieler, die das Spiel dann irgendwie in die Hand nehmen, die das Heft in der Hand nehmen und die dann auch die anderen nochmal so ein bisschen mitreißen. Denn man muss mal ganz ehrlich sagen, jetzt am Ende das 1-1, ich finde, das ist auch nicht wirklich glücklich, sondern das ist auch leistungsgerecht.
Definitiv. Mit dem 1-1 Polen hat damit noch die Chance aufs Achtelfinale und aus spanischer Sicht zwei Spiele, zwei Punkte, ein Tor. Boah, und selbst der eine Treffer, das war ja ein Zufallsprodukt. Das war ein verunglückter Schuss von Gerard Moreno und Morata stand waren zufällig richtig.
Und dann hat Spanien so noch einen Elfmeter verschossen.
Ja, das kommt dann natürlich auch dazu, aber das ist auch das Glück, dass sich die Polen mit ihrem Auftritt verdient haben und dass sie gegen die Slowakei nicht hatten, als bei dem Eigentor von Wojciech Szczęsny und dann am Ende noch mit dem Spielverlauf, mit der gelb-roten Karte von Krychowiak und dieses Glück hatten die jetzt.
Wenn wir jetzt nochmal vorausblicken, also Spanien hat jetzt ja zwei Punkte auf dem Konto, ein Sieg gegen die Slowaken, die ja eigentlich als schwächstes Team dieser Gruppe eingestuft worden vor der Europameisterschaft, dürfte reichen. Meinst du, den werden die Spanier einfahren und somit ins Achtelfinale einziehen?
Normalerweise müssen sie den einfahren. Sie sind auf dem Papier klar stärker als die Slowakei, aber so wie die Nummer jetzt gelaufen ist, kann man nie wissen. Sie haben auch, Slowakei hat auch einige gute Offensivspieler, haben einen Ondrej Duda, einen Marek Hamšík und hinten mit Milan Skriniar ein, der was immer den Laden zusammenhält. Also eigentlich müssen sie schlagen, aber garantieren kann man jetzt nichts.
Und die Polen spielen jetzt noch gegen die Schweden. Da dürfte ein Sieg auch reichen. Da hat man 4 Punkte und mit 4 Punkten wird man ja höchstwahrscheinlich bei dieser Europameisterschaft, wo auch die 4 besten Gruppen Dritten weiterkommen, wird man wahrscheinlich das Achtelfinale erreichen. Meinst du, die Polen werden gegen Schweden gewinnen?
Das ist ein offenes Spiel. Das ist wieder so ein ähnliches Spiel wie gegen die Slowakei. Schweden auch eine Mannschaft, die extrem viel Wert auf die Defensive legt. Sie müssen es halt diesmal besser machen, als sie es im ersten Spiel gemacht haben.
Also bleibt abzuwarten, wie es dort weitergeht in der Gruppe E am dritten Spieltag. Aber jetzt, bevor wir gleich noch auf den Ausblick zum morgigen Tag kommen, beziehungsweise zum heutigen Tag, lass uns erstmal drauf schauen, Victor, wer ist denn dein Spieler des Tages heute?
Ganz klar Robin Gosens. Ich finde, der hat ein Riesenspiel gemacht, wie ich schon gesagt habe. Ein Tor, 2 Assists noch ganz am Anfang, das Tor, das wegen Abseits aberkannt wurde. Und er hat den Europameister praktisch im Alleingang gezwungen. Und ist in der Form eine absolute Bereicherung für die deutsche Nationalmannschaft.
Robin Gosens hat sicherlich das Potenzial, auch zu einem wirklichen Star nochmal dieser EM zu werden und damit noch mehr Öffentlichkeit auf sich draufzuziehen, denke ich mal. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum letzten Punkt unserer Ausgabe Europa-Tortur von heute, und zwar zum Ausblick. Morgen steht ja, beziehungsweise heute steht das Finale der Gruppe A an. Erstmal das Spiel Türkei gegen Schweiz. Was meinst du und wer wird sich da durchsetzen?
Ich glaube, die Schweiz wird sich da durchsetzen. Sie haben natürlich Nachholbedarf, vor allem in der Tordifferenz, jetzt wo sie 0-3 verloren haben. Schweiz ist eigentlich eine hochanständige Mannschaft, extrem kompakt und wie man in der Nations League gegen Deutschland gesehen hat, vor allem beim zweiten Tor von Remo Freuler, durchaus mit offensiver Kreativität ausgestattet. Aber gegen Italien mussten sie sich einfach der Wucht, die diese Mannschaft unter Roberto Mancini entfacht, beugen. Also ich rechne definitiv damit, dass die Schweiz das Spiel gewinnen wird und dann muss man sehen, was parallel in Rom passiert.
Genau, und da spielt dann Italien gegen Wales. Meinst du, die Italiener fahren den dritten Sieg in Folge souverän ein?
Eigentlich brauchen sie ihn nicht, aber es wäre durchaus nicht unwahrscheinlich. Wales ist so ein bisschen eine meiner Lieblingsmannschaften bei dieser EM, waren sie 2016 auch schon. Die sehen auf dem Papier aus wie der riesige Underdog, aber auf den zweiten Blick guckst du da, die haben Namen wie Gareth Bale, Aaron Ramsey, Dan James, Joe Roden, die allesamt bei namhaften Clubs spielen. Der Schweiz haben sie schon den Punkt abgetrotzt, jetzt auch gegen die Türkei gewonnen und damit auch ein Stück weit gegen deren Chancenbewertung. Die haben in dem Spiel, finde ich, nur eine Aufgabe, nicht komplett unterzugehen. Italien hat die Schweiz 13-0 besiegt, Italien hat Türkei 13-0 besiegt. Alles unter 13-0, finde ich, wäre für Wales schon ein Erfolg.
Okay, also warten wir da mal ab, was am Morgen, was heute passiert in der Europameisterschaft. Bei der Europameisterschaft sind natürlich gespannt. Das alles wird natürlich morgen auch wieder analysiert mit meinem Kollegen Moritz und natürlich einem Experten von 90+. Erstmal danke ich dir jetzt, Viktor, für deine Analyse heute.
Gerne, freut mich, dass ich dabei sein durfte.
Europa-Tor-Tour, der EM-Podcast mit Yannick Meyer und Moritz Knorr. In Zusammenarbeit mit 90plus.de. Auf meinsportpodcast.de.